Ja, die Freude ist ganz meinerseits, unter euch heute sein zu dürfen. Danke für die Einladung, Andreas. Ich soll euch auch alle ganz lieb grüßen von den Geschwistern der Bibelgemeinde Magdeburg. Und ja, ich würde euch bitten, das Matthäusevangelium aufzuschlagen. Wir begeben uns zum Ende des Evangeliums. Matthäus 28. Und wir lesen die Verse 16 bis 20. Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Wir hören Gottes Wort. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Lasst uns noch zu Beginn kurz beten. O Herr und Heiland, wir danken dir für dein kostbares Wort und ich bitte dich, dass du mir Gnade gibst, dein Wort recht zu verkünden und dass du durch dein Wort zu uns redest und uns ermutigst, Herr, diesem Auftrag nachzukommen, dass du uns Kraft durch dein Wort schenkst, Herr, und dass wir ermutigt, ja, und gestärkt werden dadurch. Amen. Ihr Lieben, das sind die letzten Worte Jesu an seine Jünger in diesem Buch, im Matthäusevangelium, die Matthäus durch den Heiligen Geist inspiriert aufgeschrieben hat. Und damit schließt er auch dann sein Evangelium ab. Letzte Worte sind bedeutsam. Es sind aber nicht nur die letzten Worte, sondern es ist auch der Höhepunkt des Buches, des Evangeliums von Matthäus. Der auferstandene Christus zeigt sich in dieser Szene erstmalig seinen 11 Jüngern zusammen. Wir wissen natürlich aus anderen Evangelien, aus anderen Büchern, dass dies nicht generell das erste Mal ist, aber es ist das erste und einzige Mal, wo Matthäus es erwähnt. Das Buch kommt hier zu seinem Höhepunkt. Der auferstandene Herr Jesus Christus, der König über alles ist, gibt seinen Jüngern einen Auftrag. Man könnte sagen, er gibt ihnen den Auftrag, den großen Auftrag. Und so lautet auch mein Predigttitel. Und dieser Auftrag lautet in einem Wort zusammengefasst Jüngerschaft. Die Gemeinde hat den großen Auftrag, Jünger für den Herrn Jesus zu machen, Jüngerschaft zu praktizieren. Dann ist die Frage bei diesem großen Auftrag, was müssen wir tun, beziehungsweise noch weiter gespannt, wie müssen wir sein, um diesen Auftrag auftragsgemäß ausführen zu können? Aus den geschilderten Begebenheiten des Textes habe ich drei Punkte abgeleitet, die uns aufzeigen, was uns kennzeichnen sollte, um diesen Auftrag treu auszuführen. Die Punkte bauen aufeinander auf und von Punkt zu Punkt wird uns vor Augen gestellt werden, warum dieser Auftrag der Auftrag ist, warum er so wichtig ist. Ihr Lieben, der wirkliche Lebenssinn eines jeden Menschen ist es, Gott zu verherrlichen. Das heißt, ihn zu kennen, ihn zu lieben und in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Und eigentlich mit seinem ganzen Handeln und Leben auszudrücken, alle Ehre dem Herrn. Wenn wir uns fragen, was ist der Lebenssinn? Und ich finde, das ist eine Frage, die sich jeder Mensch stellen sollte. Dann haben wir Christen diese Antwort darauf. Warum bin ich da? Um Gott zu verherrlichen und in Gemeinschaft mit ihm zu leben, ihn zu lieben. Und diese Antwort haben wir völlig unabhängig davon, was der einzelne Mensch dazu sagt. Ob sie sagen, dass es einen Gott gibt oder dass sie sagen, nein, Gott gibt es überhaupt nicht. Wir sind vollkommen überzeugt, dass er ist, dass durch ihn alles ist und dass für ihn alles ist. Es ist der eine Gott, der alle Menschen geschaffen hat. Und am Anfang der Schöpfung heißt es dann, wo der Mensch auch geschaffen worden ist, es war sehr gut. Aber wir wissen, der Mensch wandte sich von Gott ab. Er missachtete sein gutes Gebot und rebellierte und fiel in Sünde. Und da müssen wir uns vor Augen stellen, der Sündenfall war nicht einfach nur einmal kurz abbeißen. Der Sündenfall war eine tiefe Ansage an den Schöpfer. Nicht deine Wege, sondern meine Wege. Mein Königtum, meine Herrschaft und nicht dein Königtum und nicht deine Herrschaft. Und durch diese Sünde, in der der Mensch gefallen ist und fortan alle Menschen mit in Sünde gefallen sind, in Adam sind wir alle gefallen, ist es dem Menschen fortan nicht mehr möglich, in Gemeinschaft, in beständiger Gemeinschaft mit dem vollkommenen und heiligen Gott zu leben. Die Sünde trennte den Menschen von Gott. Und somit verfehlt der Mensch auch von Natur aus mittlerweile seine Bestimmung, Gott zu verherrlichen. Und das wollen wir auch ehrlich gesagt gar nicht. Wir wollen in unserem tiefsten Innern von Natur aus unsere eigenen Wege gehen. Wir wollen zu unserer eigenen Verherrlichung leben und nicht zur Verherrlichung von ihm, von dem, der uns geschaffen hat. Aber Gott, dessen Erbarmungen über allen seinen Werken sind, heißt es in der Schrift. Er hat vor Grundlegung der Welt beschlossen, sich zu erbarmen und zu seiner Verherrlichung sich zu erbarmen. Er sandte seinen Sohn, der Mensch wurde, um, wie es am Anfang von Matthäus steht, sein Volk von ihren Sünden zu retten. Der Herr Jesus Christus zeigte uns ein vollkommenes Leben, ein Leben ohne Sünde und quasi ein Leben zur vollen, vollkommenen Verherrlichung Gottes, welches seinen Höhepunkt darin fand, dass er sich am Kreuz für Sünder gab, für dich und mich, und am dritten Tag auferstand und den Tod besiegte. Er nahm dem Tod die Macht. Und dieser Sieger von Golgatha, der Überwinder, der auferstandene Herr, um die Hinleitung zu unserem Text abzuschließen, dieser bestellt seine Jünger nun und sie kommen. Und als sie ihn sehen, den auferstandenen Herrn, fielen sie vor ihm nieder. Aber, der Text sagt auch, einige zweifelten. Wir sehen hier, wie schonungslos das Wort Gottes uns dies berichtet. Da war zum Teil Verunsicherung. Aber wir sehen eines. Der auferstandene Herr wird angebetet. Und dieser sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Wir beachten das Wort alle. Das wird uns durch den Abschnitt mit begleiten. Der Herr Jesus Christus ist der König der König und der Herr aller Herren. Er hat die Macht über die ganze Schöpfung. Es ist ihm vom Vater übergeben. Und weil er alle Macht hat, hat er auch Vollmacht über alle Menschen und ist folglich auch der Richter aller Menschen. Da möchte ich gerne lesen mit euch, und zwar im Johannesevangelium, im Kapitel 5. Johannesevangelium, Kapitel 5, die Verse 22 bis 23. Da heißt es, denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Eine weitere Stelle noch, die ich mit euch lesen will, Philipper 2, die Verse 9 bis 11. Philipper 2, die Verse 9 bis 11. Da heißt es, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das, was wir hier in Matthäus 28 lesen, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, und auch die Texte, die wir gelesen haben, wir müssen beachten, das ist die Basis, wie es Andreas auch gesagt hat, die Voraussetzung für diesen Auftrag. Der Auftraggeber hat absolute Vollmacht. Er hat durch sein Werk vollbracht und wir müssen nichts anderes tun, als uns ihm unterwerfen, indem wir ihm die Anbetung geben. Das ist der erste Punkt, was wir tun müssen, beziehungsweise wie wir sein müssen. Wir müssen anbeten. Anbeter sein. Wir müssen anbetend sein. Um den Auftrag treu auszuführen, müssen wir seine Anbeter sein. Du musst diesen Herrn Jesus Christus kennen, als deinen Herrn und Erlöser. Und da möchte ich dich heute früh fragen, hast du dich dem König der Könige unterworfen? Betest du den Sohn Gottes an, den Gottmenschen, den die ganze Himmelswelt, alle Engel beten ihn an, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden? Insbesondere in den Zeiten der globalen Unruhe, wo alles schwankt, wo die Völker und ihre Machthaber in Ratlosigkeit fallen, haben wir wirklich eine wunderbare Gewissheit. Unser Herr Jesus Christus hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Und das ist wirklich ein wahrer Trost. Und ob du andere treu zum Jünger dieses König machen kannst, hängt davon ab, ob du selbst ein wahrhafter Jünger bist, ein wahrhafter Anbeter bist. Das ist eine unverzichtbare Voraussetzung. Weil er universale Vollmacht hat, weil er Gott ist, weil er vollbracht hat und weil er allein würdig ist, gebührt ihm die Anbetung. Seine universale Vollmacht ist die Voraussetzung für den Auftrag, den er hier seinen Jüngern und somit auch uns allen seiner Gemeinde erteilt. Diesen Auftrag, Jünger zu machen, müssen wir, Gläubige, seine Gemeinde gehorsam ausführen. Wir müssen gehorsam sein. Das ist der zweite Punkt und das ist der Hauptteil der Botschaft. Wir müssen gehorsam sein. Ein Jünger ist gehorsam. Aber zuerst wird uns ausführlich dargelegt, was wir tun sollen und wie wir es tun sollen. Das einzige Verb, was wir hier in diesem Satz sehen, die einzige Tätigkeit hier in diesem Satz, die einen Befehl vom Herrn darstellt, ist das Wort Jünger machen. Wir wollen uns das Wort genauer ansehen. Es ist im Griechischen Jünger machen tatsächlich nur ein Wort. Dieses Wort ist eine Wortkombination und verweist darauf, dass solche einerseits Gläubige sind, ihr Vertrauen in den Herrn Jesus Christus gesetzt haben, aber andererseits auch wahrhafte Nachfolger und Lernende sind, lebenslange Lernende und Nachfolger. Und hier wird schon alleine bei der Wortbedeutung eines sehr deutlich. Dieser Befehl ist kein reiner Bekehrungsbefehl, Bekehrte zu machen. Ja, dass Menschen sich bekehren, das ist mit inbegriffen. Aber der Befehl hat eine weitere Spannweite, als Menschen dahin zu führen, dass sie den Herrn annehmen. Sondern mit diesem Wort wird klar, dass der gesamte Prozess gemeint ist. Evangelisation, Bekehrung, Taufe und auch später Wachstum im Herrn. All das gehört dazu. Der Befehl ist somit kein reiner Missionsbefehl. Der Herr will Jünger, keine bloßen Bekenner. Und im Zusammenhang dessen, bevor wir uns die Worte, die Tätigkeiten genauer ansehen, müssen wir uns die Frage stellen, liebe Geschwister, welches Evangelium bringen wir den Menschen, um sie zu Jüngern zu machen? Natürlich, wir haben es heute gehört, Gott sehnt sich. Er kam dafür in diese Welt, um Sünder zur Buße zu rufen. Er sehnt sich nach unserer Gemeinschaft. Aber wir leben heute in einer Zeit, wo vielerorts so geredet wird, dass es schlussendlich eigentlich so ist, dass der Mensch sich ja erbarmen müsste, um Jesus in sein Leben einzuladen. Und viele Menschen fragen denn, ja, was nützt mir das eigentlich? Was habe ich eigentlich davon? Und ich denke, dass das fatal ist, wenn wir so oder auf andere Art die Selbstsucht des Menschen bedienen würden. Denn der Herr möchte genau das Gegenteil. Ich möchte dazu mit euch lesen aus dem 2. Korintherbrief im Kapitel 5, den Vers 15. 2. Korinther 15, den Vers 15. Und da heißt es, und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Der Herr möchte ein Leben nicht mehr für sich selbst, sondern ein Leben für den Herrn Jesus Christus, ein Leben als Jünger. Und das hier ist der Befehl des Herrn, dass wir sie zu Jüngern machen. Natürlich, der Herr kann auch in unseren Versagen seinen Willen vollbringen, davon bin ich überzeugt. Aber Gottes Souveränität in allen Dingen, wie ich glaube, hebt in keinster Art und Weise unsere Verantwortung in allen Dingen auf, die uns sein Wort auferlegt. Gott möchte, dass wir Botschafter an Christi Stadt sind, die ausrufen, lasst euch versöhnen mit Gott. Der Mensch muss nicht mit sich selbst versöhnt werden, sondern der Mensch muss mit Gott versöhnt werden, mit seinem Schöpfer. Er hat die Notwendigkeit, dies zu tun. Der Mensch muss aufgerufen werden, Buße zu tun, sich von seinen Wegen wegzuwenden und sich im Vertrauen im Glauben an den Herrn Jesus Christus zu Gott zu wenden. Und wir sehen das. Der Herr Jesus Christus, wie hat er die Menschen aufgerufen? Markus 1, Vers 15, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Befehlsform. Das Evangelium ist eine wundervolle Botschaft, aber auch eine Botschaft mit Autorität. Ich möchte dazu eine weitere Bibelstelle lesen. In Römer 16, könnt ihr auch gerne aufschlagen. Römer 16, am Ende, wir lesen den Vers 26. Römer 16, Vers 26. Das jetzt aber offenbar gemacht worden ist und durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes bekannt gemacht worden ist bei allen Heiden, um Glaubensgehorsam zu bewirken. Das Evangelium und die Verkündigung von Jesus Christus ist bekannt gemacht und durch prophetische Schriften, durch die Bibel bekannt gemacht worden, damit alle Heiden aufgerufen werden, sich im Glaubensgehorsam an den Herrn Jesus Christus zu wenden. Glaubensgehorsam. Die Botschaft wird bekannt gemacht, damit Menschen sich dem Willen Gottes unterwerfen. Das war die Ausrichtung auch von Apostel Paulus, seinem Aposteldienst. Wir haben dasselbe Wort, Glaubensgehorsam, auch am Anfang vom Römerbrief. Römer 1, Vers 5. Apostel, um Glaubensgehorsam unter allen Völkern zu bewirken. Wahrer Glaube und Nachfolge und Gehorsam sind klar miteinander verbunden. Gott gebietet allen Menschen, Buße zu tun, weil es einen Tag des Gerichts geben wird. Apostelgeschichte 17, Vers 30. Da können wir auch beobachten, an manchen Stellen wird nur tut Buße gesagt und an manch anderen Stellen wird gesagt, glaube ans Evangelium. Und ja, an manchen Stellen wird auch beides erwähnt. Diese beiden Sachverhalte haben unterschiedliche Aspekte, aber wahrer Glaube von der Schrift her gesehen schließt Buße mit ein und wahre Buße schließt Glauben mit ein. Wenn wir in Einzelgesprächen mit Menschen sind, bedarf es natürlich viel Weisheit für uns. Da knallen wir den Leuten nicht irgendwelche Pauschalaussagen an den Kopf und gehen wieder weg, sondern zuerst natürlich geben wir Zeugnis von unserer Hoffnung, die wir haben. Aber insgesamt muss es das Ziel sein, dass die Menschen zur Erkenntnis Gottes kommen und sich selbst in seinem Licht, in Gottes Licht erkennen. Dass sie erkennen, dass sie einerseits sündhaftig sind und erlösungsbedürftig sind, aber andererseits, dass sie sich als ein Wesen wahrnehmen, was trotz alledem unendlich ist. Geliebtes, indem sie erkennen, was Jesus Christus für sie vollbracht hat und dass sie dadurch sich Gottes Gnade unterwerfen. Und dann hoffentlich mit einer Haltung auch, Herr, nicht mehr meine Wege, nicht mehr meine Ratschlüsse, sondern deine. Alles soll dein sein. Und diese Konsequenzen der Nachfolge stellt selbst der Herr Jesus Christus auch den Menschen klar vor Augen. Ich möchte dazu noch eine Bibelstelle lesen, Lukas 14, Vers 27. Das lese ich einfach vor. Da sagt der Herr, und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Der Herr stellt selbst diese Konsequenzen, was wahre Jüngerschaft mit sich bringt, den Leuten vor Augen und fordert in den Folgeversen in Lukas 14 auch ganz klar auf, überschlagt die Kosten. Die Gnade ist umsonst, aber es ist keine billige Gnade. Die Nachfolge hat Konsequenzen, das muss einem bewusst sein. Ein Prediger sagte in seiner Predigt über Lukas 14, Folgen hat Folgen. Damit sie wahrhafte Jünger, wahrhafte Gläubige werden. Mit dem jetzt im Hinterkopf, dass wir uns das Wort und auch das Evangelium, was wir den Leuten bringen wollen, genauer angesehen haben, fragen wir uns, wie sollen wir Jünger machen? Und der Text führt es für uns aus. Wir machen Jünger, indem wir hingehen, taufen und lehren. Diese drei genannten Verben sind sogenannte Verben als Partizipien. Also ganz wörtlich hingehend, taufend und lehrend. Und so sollen wir den Hauptbefehl dieses Satzes, Jünger machen, ausführen. Ich will dazu nochmal aus der Esra-Bibel lesen, die den Vers 19 in Matthäus 28 wie folgt übersetzt. Macht alle Heidenvölker zu Jüngern, indem ihr hingeht, sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geist und sie lehrt, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Und so ist es meiner Einsicht nach grammatikalisch auch richtig. Jünger machen, indem hingehend taufen, lehren. Indem wir hingehen, das ist das erste Verb. Dieses Verb ist im Griechischen in einer Zeitform überliefert. Man könnte das so wiedergeben, als das ist in der Vergangenheit. Man könnte sagen, hingegangen sein. Was bedeutet das? Das bedeutet, das ist eine Annahme. Das heißt, es wird einfach vorausgesetzt vom Herrn. Wir sind hingegangen. Wir gehen hin, um Jünger zu machen. Wir warten nicht, bis einer vor uns steht und sagt, mach mich zum Jünger. Also haben wir natürlich nichts gegen. Aber es wird in jedem Fall Aktivität von unsererseits vorausgesetzt. Wohin denn hingegangen? Alle Nationen. Es ist eine weltweite Spannweite. Allumfassend. Überall. Wieder das Wort alles, haben wir am Anfang schon gesehen. Weil er König über alles ist, weil er Vollmacht über alles hat, gibt er den Auftrag, auch überall Jünger zu machen, in und aus alle Nationen. Und das stellt diese Aussage, diese Spannweite, stellt natürlich jetzt einen kleinen Wechsel dar. Wir erinnern uns, der Herr Jesus Christus war primär und zuerst zum Volk Israel gekommen. Er wurde selbst als Jude geboren. Und noch zu seinen Lebzeiten sagt er in Matthäus 10, zu seinen Jüngern, dass sie zunächst nur zu den Schafen des Hauses Israel gehen sollen. Und ja, Israel hat eine besondere Stellung vor Gott. Sie sind das erwählte Volk mit konkreten Verheißungen, die nur diesem Volk gelten. Aber es war nie der Wille Gottes, einzig und allein sein Heilshandeln allein auf dieses Volk zu begrenzen. Das war nie Gottes Absicht. Schon zu Abraham sagte Gott in 1. Mose 12, dass in ihm, das heißt in seinem Samen, in seinem Nachkommen, alle Völker gesegnet werden sollen. Und wir wissen vom Neuen Testament her, was das bedeutet, dass alle Völker in Jesus, dem Samen, dem Nachkommen Abrahams, gesegnet werden sollen. Was Jesus hier nun seinen Jüngern befiehlt, in alle Welt zu gehen, entspricht eigentlich dem ursprünglichen Plan Gottes. Und dieser Befehl ergeht nach seinem vollbrachten Werk an seine Gemeinde und somit auch an uns heute. Und wir dürfen und wir sollen aber auch daran teilhaben. Weltweiter Einsatz ist von uns gefragt. Das heißt aber nicht zwingend am Ende der Welt. Wenn der Herr einen Einzelnen oder eine ganze Familie so führt, dass sie in ein fernes Land ausreisen, um ihm dort zu dienen und auch Jünger zu machen, so entspricht es zu 100% diesem Befehl. Aber wenn wir dort, wo wir jetzt gerade sind, auch Jünger machen, so entspricht es dem ebenso. Es ist aber in jedem Fall, egal ob wir am Ende der Welt sind oder ob wir in Stendal oder in Magdeburg sind, Aktivität von uns gefragt. Die Wege können nur unterschiedlich lang sein. Manchmal bis ans Ende der Welt, manchmal aber auch, wenn man kleine Kinder hat, nur bis zum Wohnzimmer, wo man mit seinem kleinen Kind über den Herrn Jesus Christus und über das Evangelium redet. Oder bis an den Zaun, da wo man mit dem Nachbarn ins Gespräch kommt und Zeugnis geben kann von dem, was man glaubt. Manchmal auch auf Arbeit, wenn man mit den Kollegen ins Gespräch kommt oder dergleichen, wenn man sich auf den Weg macht und Traktate austeilt, ob es nun direkt den Menschen geben wird oder ob es in den Briefkasten geschmissen wird. Oder ob man anfängt, mit einem Bekannten, mit dem man schon darüber geredet hat, anfängt, in der Bibel zu lesen. Wenn man bei Evangelisationen auf der Straße mitmacht oder auch im ungläubigen Familienkreis den Herrn Jesus Christus bezeugt. Es gibt viele Orte, wo man hingehen kann, und wir werden in unserem Leben nicht überall hingegangen sein. Der Herr führt uns unterschiedlich weit, aber er verlangt von uns die Bereitschaft, uns von ihm in dieser Sache führen zu lassen. Und er setzt diese Bereitschaft bei uns, seinen Jüngern, voraus. Denn seine Liebe, das, was er für uns getan hat, das soll uns drängen. Das steht auch im 2. Korintherbrief. Die Liebe Christi drängt uns als Botschafter, dass wir mit dieser Botschaft zu den Leuten gehen und das Evangelium verkünden. Und wenn die Gnade die Menschen erfasst und sie umkehren und glauben, und da muss ich auch gleich sagen, das liegt nicht in unserer Verantwortung. Wir kommen mit dem Wort nur bis zum Ohr, meinte Luther. Gott verändert Herzen. Wir Menschen, wir können das nicht. Wir müssen einzig und allein treu sein und treu handeln. Und so, wenn Menschen zum Glauben kommen, so sollen wir sie im zweiten Schritt taufen. Im Griechischen untertauchen. Es geht hier um die christliche Wassertaufe durch Untertauchen. Und diese Taufe erfolgt im Nachgang der Errettung, die allein aus Glauben geschieht, also die Errettung. Die Taufe stellt einen Gehorsamschritt dar, dem die Errettung bzw. auch der Glaube vorausgehen muss. Heißt, die Wassertaufe ist keine heilsschaffende, keine heilsspendende und auch keine heilsnotwendige Handlung. Aber, müssen wir auch sagen, eine Handlung, die biblisch gesehen klar geboten ist und auf die Errettung folgen soll. In der Wassertaufe bekennt der Täufling durch das Untertauchen und Wiederaufholen seine Einheit mit dem Tod Christi und mit seiner Auferstehung. Und auch deswegen halte ich die Taufe durch Untertauchen für die biblisch richtige Variante. Es entspricht einerseits der wörtlichen Übersetzung des griechischen Wortes, es entspricht aber auch klar der Symbolik, die Handlung, die dadurch symbolisiert wird, zeigt die Einheit des Gläubigen mit dem Tod und Auferstehen, mit der Auferstehung Christi, die der Gläubige in seiner Errettung zuvor erfahren hat. Die Taufe geschieht auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Auch wieder beachten. Der Name, Singular, Einzahl, ein Gott, ein Wesen, in dem drei gleichewige und gleichwertige Personen existieren, die wir eben genannt haben, die auch klar voneinander unterschieden werden. Es handelt sich um den dreieinen Gott. Es ist die Lehre der Trinität. Und diese Bezeichnung hier an dieser Stelle ist mehr als ein bloßer Spruch, mehr als eine bloße Formel, die wir bei der Taufe aufsagen. Es repräsentiert nicht nur die Einheit des Gläubigen mit Christus, sondern auch seine Einheit und Beziehung zu dem dreieinen Gott. Denn der dreieine Gott in Person von Vater, Sohn und Heiliger Geist hat das gesamte Erlösungswerk vollbracht. Und er, derjenige, der sich taufen lässt, bekennt nun: Ich wurde errettet und lebe nun an in Gemeinschaft mit dem dreieinen Gott. Er hat Einheit mit dem Schöpfer. Ob das jemand macht, sich taufen lässt, liegt schlussendlich auch in der Verantwortung des Einzelnen. Es ist ihm aber von der Schrift her gesehen klar befohlen, als Gehorsamsschritt dies zu tun. Und damit erwächst auch unsere Verantwortung, ja, sie darauf hinzuweisen und sie auch zur Taufe zu ermutigen, worin sie dann mit der Taufe Bekenntnis ablegen von ihrer erfahrenen Errettung. Und wenn wir den übergeordneten Befehl sehen, Jünger machen, und dann sehen, dass dazu auch das Getauftwerden gehört, dann können wir im Regelfall ganz klar sagen, dass es zum Jüngersein dazugehört, dass man durch die Taufe seine Errettung bezeugt hat. Falls du den Herrn und seine Gnade erfahren hast und dich in Buße zu ihm gewandt hast und das aber noch nicht bekannt hast in der Taufe, so würde ich dich wirklich bitten und dich aufrufen, lass dich taufen und bezeuge Gottes Gnade in deinem Leben. Es kommt später noch in den Ankündigungen, aber ich habe schon mal reingeguckt, ihr habt demnächst wieder Taufe und ich kann das immer nur bezeugen, wenn wir Taufe haben. Es ist immer eine so wunderschöne Sache, die Zeugnisse zu hören, wie jeder Einzelne zum Herrn gefunden hat. Die Wege sind alle höchst unterschiedlich. Der Herr hat denjenigen aus der Lage errettet und denjenigen aus der Lage. Jeder hat einen anderen Kontext, aber schlussendlich kommen alle zum selben Herrn und zur selben Errettung. Das ist immer wieder eine Ermutigung, die Taufen, die wir haben. Wenn wir jetzt hier aber einen Cut machen würden bei der Taufe, hier stoppen würden, dann könnte man wirklich von einem Bekehrungsbefehl reden. Aber weil wir gesehen haben, für welchen Herrn wir diesen Auftrag ausführen sollen und weil wir gesehen haben, was wirklich ein wahrhafter Jünger ist, folgt hier schließlich noch ein weiterer Punkt. Das Jüngermachen setzt den Fokus, wie gesagt, nicht auf den einen Zeitpunkt, wo jemand die Gnade findet oder von der Gnade gefunden wird, sondern es richtet sich auf den gesamten Prozess. Und das wird im Lehraspekt, im Lehren, das gehört nämlich auch zum Jüngermachen dazu, lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe, das wird dadurch weiter verdeutlicht. Wieder alles, wieder das Wort alles, lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Es soll alles gelehrt werden, nicht nur ein bisschen, nicht nur die heilsnotwendigen Wahrheiten, sondern alles. Wir sollen den ganzen Ratschluss Gottes als Gemeinde, als gesamtgläubigen Schar verkündigen. Und das sagt auch der Apostel Paulus in Apostelgeschichte 20, wo er sich die Ältesten von Ephesus nach Milet ruft. Da sagt er zu ihnen, sondern ich habe nichts verschwiegen, sondern ich habe euch den gesamten Ratschluss Gottes verkündigt. Es soll alles verkündigt werden. Und der Herr Jesus spricht, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Johannes 14, Vers 15. Und er hat seinen Jüngern, den Aposteln, durch den Heiligen Geist seine ganze Lehre gegeben. Die Lehre der Apostel, das Fundament der Apostel und Propheten, heißt es in Epheser 2, Vers 20. Was uns heute wunderbar im Neuen Testament überliefert wurde. Und auf dieser Basis lehren wir. Auf dieser Basis lehren wir die Menschen, damit sie dem Herrn Jesus Christus in ihrer Jüngerschaft ähnlicher werden. Durch die Wirkung des Wortes. Und dieser Lehraspekt zeigt uns wiederum auch, dass wir als Gläubige uns ebenfalls in diesem Prozess wiederfinden sollten. Auch Gläubige sind davon erfasst. Die Gemeinde soll die Ungläubigen zu Jüngern machen und die Gemeinde soll die gläubigen Jünger in ihrer Jüngerschaft weiterbringen. Und schlussendlich sollen die Jünger dazu befähigt werden, selbst Jünger zu machen. Das Lehren wird in vielen Aspekten erfüllt. Es gibt öffentliche Lehre, wie jetzt Predigt hier. Es gibt aber auch Belehrung in Gruppen. Es gibt Zweierschaften. Und gerade wenn man eine Person zum Herrn geführt hat, ist es besonders hilfreich, wenn man an dieser Person dranbleibt und dieser Person hilft, die ersten Schritte im Glauben zu gehen. Und wie tut man das? Indem man diese Person lehrt, von der Schrift her. Und auch die Leiter der Gemeinden sollen sich nach treuen Leuten umsehen und ihnen das anvertrauen, was sie selbst erhalten haben, damit auch sie wiederum andere lernen können, diejenigen, die gelehrt werden und Verantwortung übernehmen können. Das steht in 2. Timotheus 2, Vers 2. Und möglicherweise könnten diese Personen wiederum ausgesandt werden von der Gemeinde, um neue Gemeinden zu gründen. Und hier kann ich eine kleine Randbemerkung machen, dafür müssen wir nicht bis ans Ende der Welt gehen, können wir machen, aber selbst hier in Ostdeutschland gibt es einige Gegenden, da wo es weit und breit keine bibeltreue Gemeinde gibt. Weiter, es gibt Belehrung von Frauen unter Frauen. Das lesen wir in Titus 2, wie die älteren Frauen die jüngeren Frauen lehren und ermutigen sollen zu dem beschriebenen Charakter und Verhalten in Titus 2. Und wenn eine junge Frau so gelehrt wird, die beispielsweise einen ungläubigen Mann hat, dann könnte das dazu führen, dass diese belehrte Frau einzig und allein dadurch, wie sie sich jetzt neuerdings verhält, Jünger macht, und zwar ihren ungläubigen Mann. Ich möchte dazu den 1. Petrus mal aufschlagen. 1. Petrus 3, und wir lesen die ersten zwei Verse. 1. Petrus 3, die ersten beiden Verse. Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euren in Furcht keuchen Wandel ansehen. Wenn der Mann denn auf einmal merkt, boah, die ist ja so anders. Ich habe tatsächlich mal ein Zeugnis gehört von einem Mann, das kam tatsächlich aus dem türkisch-arabischstämmigen Raum, und seine Frau, die hat sich zum Herrn bekehrt, zu Christus bekehrt, und sie war vorher, sagen wir mal nett, der Haustyrann gewesen. Und dann war sie von einem Moment auf den anderen wie verwandelt. Und da wurde dem Mann klar, das hat er in dem Video gesagt, also da ist mir bewusst geworden, das konnte nur Gott gewesen sein. Und was ist passiert? Dieser Mann bekehrte sich ebenfalls. Ist schon lange her, dass ich das gesehen habe. Ich habe es nicht wiedergefunden, aber das hat mich tatsächlich damals zum Schmunzeln gebracht. Aber das kann tatsächlich ein Folgeeffekt sein, wenn gemäß Titus 2 Frauen Frauen lehren. Wiederum soll der Mann ein Verlangen haben, die Jüngerschaft seiner Frau zu fördern. Am Beispiel des Christus lesen wir in Epheser 5, dass er seine Gemeinde gereinigt hat im Wasserbad des Wortes. Und wir sehen ja in Epheser 5, dass die Beziehung von Christus zur Gemeinde tatsächlich auch eine Motivation sein soll, wie wir Ehemänner dort Christus ähnlicher werden können, wie wir unsere Frauen lieben können. Und zu dieser Stelle hat ein Bruder mal gesagt, wenn wir unsere Frauen wirklich lieben, so wie Christus, dann müssen wir den ganzen Tag mit einer Badewanne voll Wort Gottes rumlaufen. Wir müssen die ganze Zeit eine Badewanne voll Wort Gottes dabei haben. Das ist natürlich Symbolik, aber wir müssen gefüllt sein mit dem Wort Gottes, damit wir unserer Frau helfen können. Und das wird sie reinigen und wird ebenfalls ihre Jüngerschaft stärken. Ich fand das Beispiel sehr schön. Und wir lesen auch in 1. Korinther 14, dass eine Frau, wenn sie zum Beispiel Dinge in der Gemeinde nicht versteht, dass sie sich zuerst an ihren Mann wenden soll. Der Mann hat eine lehrmäßige Verantwortung für seine Frau. Und das setzt voraus, ihr Männer, dass wir mit dem Wort gefüllt sind, um es dann auch weitergeben zu können. Die Eltern sollen die Kinder in der Zucht und Ermahnung des Herrn aufziehen, was auch Belehrung mit einschließt. Natürlich wollen wir unsere Kinder zuerst dahin bringen, dass sie den Herrn Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland annehmen, dass die Gnade sie erfasst. Aber hier können wir auch wieder ganz klar sagen, wir haben Verantwortung, unsere Kinder zu Jüngern zu erziehen. Wir lesen von Timotheus, welchen großen Einfluss seine Mutter und seine Großmutter in seinem Leben gehabt haben. Und daher möchte ich uns Eltern fragen, herrscht in unseren Familien eine Jüngerschaftskultur? Erziehen wir unsere Kinder zu Jüngern? Belehren wir sie? Ermutigen wir sie? Geben wir ihnen das Wort weiter? Die Gemeinde unterstützt die Eltern dabei und muss sich auch die Frage stellen, die Gemeinde, machen wir die Kinder zu Jüngern, leben wir ihnen zudem Jüngerschaft vor? Und diese Liste, die ich jetzt hier gegeben habe, die ließ sich wirklich mit endlosen Beispielen füllen. Was wir aber erkennen, ein Grundprinzip, Jünger machen, damit die Jünger Jünger machen. Wir sehen auch, nicht jeder ist in jedem Kontext an jeder Aktivität des Jüngermachens beteiligt und dafür verantwortlich. Nicht jeder geht an jeden Ort und nicht jeder tauft, nicht jeder lehrt in jedem Kontext, aber jeder hat Gelegenheit, sich aktiv beim Jüngermachen zu beteiligen. Das steht fest. Überall in der Welt, unter den Ungläubigen wie auch unter den Gläubigen. Und den Herrn zu fragen, wo willst du, dass ich mit anpacke beim Jüngermachen? Wenn du es nicht schon weißt, vielleicht hast du schon ganz klar dein Ziel und deinen Auftrag, aber dich auch neu zu fragen, Herr, wo kann ich mit anpacken, damit ich für dich Jünger mache? Und in den Aufgaben, wo wir nicht aktiv selber mit teilhaben, können wir für diese Aktivitäten beten und auch anderweitig unterstützen. Und wir müssen uns vergegenwärtigen, dass wir selbst, um Jünger zu machen, selbst Jünger sein sollen. Dass unsere Worte, die wir sprechen, ja, durch unser Handeln und durch unser ja, gesamtes Wesen bestätigt wird, dass wir authentische Jünger Jesu sind. Wir kommen zum großen Ganzen zurück. Wir haben gesehen, hingehen, taufen und lehren. So machen wir Jünger. Der Herr Jesus Christus ist König über alles, weswegen wir ihn anbeten, und er gibt aufgrund seiner Vollmacht, seiner Gemeinde, den Auftrag, überall Jünger zu machen. Hingehen, taufen und alles zu lehren. Und wir müssen deswegen gehorsam sein. Das ist die Schlussfolgerung. Und das ist wirklich eine große, große, große Aufgabe. Eine große, große Last legt der Herr hier auf seine Gemeinde. Dieser Befehl, Jünger zu machen, steht übergeordnet über vielen weiteren kleineren Geboten, die der Herr uns gibt. Was ich meine, viele kleine Gebote sind kleinere, speziellere Ableitungen von diesem großen Auftrag. Und dieser Auftrag spiegelt sehr gut wider, wie die Gemeinde sich erhält und sich weiter vermehrt. Und so wie wir heute Jünger machen, werden die Jünger von morgen sein. Wir haben eine Verantwortung. Natürlich gibt es hierbei keine Erfolgsgarantie. Wir werden nicht daran gemessen vom Herrn, wie viele Bekehrte bzw. Jünger wir gemacht haben, sondern wir werden daran gemessen werden, ob wir unseren Auftrag mit unseren gegebenen Mitteln treu ausgeführt haben. Alles Weitere schenkt der Herr. Wir müssen die Wahrheit reden, das Evangelium und selbst authentische Jünger sein. Aber wenn der Text jetzt wirklich hier enden würde, dann könnte man entmutigt sein. Gerade wenn man schon auch länger dabei ist und auch schon Rückschläge erlebt hat, Schwierigkeiten erlebt hat, Ablehnung, Misserfolge, sowohl unter Ungläubigen als auch unter Gläubigen. Das kann alles vorkommen. Aber der Text endet nicht. Es folgt eine Interjektion vom Herrn, eine Aufforderung. Der Herr möchte, dass wir unter diesem Befehl noch eines hören, beziehungsweise schauen. Er hat noch ein Anliegen. Und siehe, Befehl, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende des Zeitalters. Wenn man Kinder auffordert zu einer Sache, zu einer schwierigen Sache, das kann vieles sein, die ihnen zu schwer erscheint oder vor der sie Angst haben, dann hilft es oft, wenn der Papa sagt, komm, ich bin bei dir, ich gehe mit dir. Und das führt dann wirklich dazu, in vielen Fällen, dass das Kind ermutigt wird und die Sache angeht. Als ich das Beispiel meiner Gemeinde genannt habe, da kam nach der Predigt eine Schwester auf mich zu und meinte, dass sie das daran erinnert hatte. Wir waren bei ihm mal zu Besuch gewesen. Und wir sind aus ihrem Haus rausgekommen und sie hatte meine 4-jährige Tochter an der Hand. Und vor dem Haus lag wirklich ein sehr, sehr großer Hund und meine kleine 4-jährige hatte Angst und wollte partout daran nicht vorbeigehen. Sie war schon dabei, mit der lieben älteren Schwester weinend um das Gebäude rumzulaufen, also die Schwierigkeit zu umgehen, bis ich dazugekommen bin und gerufen habe, komm, ich gehe mit dir zusammen, ich bin bei dir an dem Hund vorbei. Und das hat ihr dann Mut gegeben. Und die Sache ist sie angegangen. Das ist ein Beispiel aus meinem Leben. Unser Auftrag ist weit größer, als an einem alten, sabbernen Hund vorbeizugehen, der sich kaum noch bewegen kann, der sah nur gefährlich aus. Aber derjenige, der uns in diesem Kontext hier ermutigt und sagt, ich bin alle Zeit bei euch, der ist auch viel größer als der kleine Wurm, der vorne hier steht. Auf diese Verheißung, die der Herr uns hier gibt, sollen wir mutig sein. Das ist der letzte und kürzeste Punkt. Wir sollen mutig diesen Auftrag angehen. Der Herr Jesus Christus ist mit seiner Gemeinde und somit auch mit jedem einzelnen seiner Jünger, die Jünger machen. Und so können und sollen wir auch mutig diesen Auftrag ausführen, auch wenn es schwierig wird. Auch wenn andere sich nicht jüngern lassen. Auch werden bereits Jünger enttäuschen in der Nachfolge. Immer wieder, bei all unserer Arbeit, können wir ermutigt auf das schauen, was Jesus uns hier sagt. Ich bin alle Zeit bei euch. Er hat versprochen, er hat verheißen, alle Zeit bei uns zu sein. Und das ermutigt uns doch, liebe Geschwister. Einzig oder allein das, dass wir wissen, Jesus ist auch morgen bei dieser Sache bei uns. Er ist natürlich immer bei uns, aber es steht besonders hier in diesem Kontext. Ich bin alle Zeit bei euch. Es gibt ein bis wann. Bis wann ist er bei uns? Bis an die Vollendung des Zeitalters. Oder Schlachter sagt Weltzeit. Und wenn wir im selben Evangelium in Matthäus 13 die Verse 40 bis 41 lesen, dann sehen wir, dass dort exakt die gleichen Worte gebraucht werden, um die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus zu beschreiben. In Macht und Herrlichkeit. Und das ist auch hier der Fall. Der Herr Jesus Christus wird bei seinen Jüngern sein, damit sie in seiner Kraft Jünger machen, bis er selbst wiederkommen wird, um für 1000 Jahre auf dieser Erde als König zu herrschen. Bis dahin dürfen und sollen wir diesen Auftrag ausführen. Und dazu, um dies zu tun, müssen wir seine Anbeter sein, uns ihm unterworfen haben, weil er der Herr über alles ist. Und weil er einen weitreichenden Auftrag gibt, müssen wir auch in allem gehorsam sein. Aber weil er alle Zeit bei uns ist, sollen wir auch alle Zeit mutig sein. Anbetend, gehorsam und mutig. So müssen wir sein, um in seinem Auftrag Jünger für den Herrn zu machen. Jesus, seine Allmacht, dass ihm alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, seine Allmacht und am Ende dann seine Allgegenwart, dass er alle Zeit bei uns ist, umgeben diesen Befehl Jünger machen von oben und unten in einer ganz wunderbaren Weise. Und wir haben es uns im Detail angesehen. Und das wollen wir tun, liebe Geschwister, damit Gott in allem verherrlicht wird. Darauf zielt nämlich dieser große Auftrag, den der Herr seiner Gemeinde gibt. Er spiegelt die erste Bestimmung der Gemeinde wider, die Verherrlichung und Ehre Gottes zu suchen. Wenn Gläubige diesen Auftrag treu ausführen, was passiert? Der Herr wird verherrlicht. Wenn Menschen dem Wort glauben und sich bekehren, was passiert? Der Herr wird verherrlicht. Wenn sie getauft werden und Zeugnis ablegen von der Gnade in ihrem Leben, was passiert? Der Herr wird verherrlicht. Und wenn sie anschließend ausgerüstet werden und ein Leben des Gehorsams und der Hingabe führen und selbst Jünger machen, was passiert? Gott bekommt die ganze Ehre. Und deswegen bildet dieser große Auftrag vom großen König den Abschluss und den Höhepunkt des Matthäus-Evangeliums. Damit wir und auch andere nicht mehr für uns selbst leben, sondern für den, wie wir auch heute im Abendmahl gedacht haben, der uns für uns gestorben ist und der für uns auferstanden ist. Und ich behaupte, das ist die einzige Erfüllung unseres menschlichen Daseins, ein Jünger des Herrn zu sein und zu seiner Ehre zu leben. Und ich hoffe, ihr seid ermutigt, damit ihr Jünger für den großen König macht. Lasst uns zum Schluss noch beten gemeinsam. Herr, danke, dass du alle Macht im Himmel und auf Erden hast und dass du alle Zeit bei uns bist. Herr, bitte schenke, dass wir uns dem voll und ganz hingeben, dass wir bereit sind, Jünger zu machen, dass jeder Einzelne, der dich kennt und heute hier sitzt, sich fragt, Herr, was kann ich tun? Bitte schenk deine Gnade, o Herr, dass wir hingehen, dass du auch offene Herzen schenkst, aber auch, Herr, dass wir es nicht dabei belassen, sondern dass wir den ganzen Ratschluss Gottes als Gemeinde verkünden, Herr, dass wir danach trachten, dir in allem zu gefallen und dass diese Menschen, Herr, und wir auch selbst in unserer Jüngerschaft, Herr, dass wir ein Leben leben, was ein Wohlgeruch für dich ist, was wirklich ein, ja, Zeig ist auf dich, ein Verweis auf dich, auf den wunderbaren Schöpfer, der uns erlöst und erkauft hat durch das Blut seines Sohnes. Amen.